Nun kommen wir zu der dramatischen Schlussaussage. Wir aber haben Christi Sinn. In einer anderen Übersetzung heißt es, so unglaublich es sich anhören mag, aber wir haben den Sinn Christi. Das ist zwar mehr als eine reine Übersetzung, aber ich denke, es kommt dabei heraus, welchen Schwerpunkt Paulus setzt. So unglaublich es sich anhören mag, aber wir haben den Sinn Christi. Ich halte es für sehr bezeichnend, dass diese Aussage im Plural steht. Es heißt nicht, ich habe den Sinn Christi, sondern wir haben den Sinn Christi. Ich glaube, es geht von der Beratung Gottes über auf die Beratung des Volkes Gottes. Ich glaube nicht, dass sich irgendeiner von uns für sich allein den Sinn Christi voll und ganz zu eigen machen kann. Ich halte das für sehr wichtig. Charles Simpson sagte einmal, Gott hat seine Weisheit in den anderen Gliedern des Leibes verborgen. Wir können also nicht einfach sagen, Bruder, ich brauche dich nicht, ich finde alle Antworten selbst, es ist mir egal, was mit dir geschieht. Das stimmt nicht. Israel durchlebte zwei große Krisenzeiten, die Befreiung aus Ägypten und den Einzug ins verheißene Land unter Josua. Gott bestand dabei explizit darauf, dass jeder einzelne Israelit dabei sein musste. Kein einziger sollte zurückgelassen werden. Ich denke, es gibt einige Dinge in der Gemeinde, über die Gott sagt, entweder tun alle es oder keiner. Es gibt keinen Individualismus. In vielen anderen Dingen war die Entscheidung der Einzelperson überlassen. Einige taten es, andere nicht. Aber wenn man liest, was Gott über den Auszug aus Ägypten sagt, dann heißt es, ihr sollt nicht einmal einen einzigen Huf einer Kuh zurücklassen. Ihr geht alle raus. Keiner geht raus, wenn nicht alle rausgehen. Dasselbe gilt für den Einzug ins verheißene Land. Jeder Israelit, der von Gott dazu bestimmt war, musste hineingehen. Ich denke, dass wir, die wir aus einem protestantischen Hintergrund stammen, allmählich erkennen, dass wir mit einer ausgesprochen individualistischen Weltanschauung geprägt worden sind. Solange ich mit meiner Lehre recht habe, ist es gut, das ist alles, was zählt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja, die rechte Lehre ist zwar wichtig, aber nicht vorrangig. Die richtigen Beziehungen haben Vorrang vor der richtigen Lehre. Das ist meine persönliche Überzeugung. Nun sind wir bei dieser Aussage angelangt. Wir haben den Sinn Christi. Hier sehen wir, dass uns die Beratung der Gottheit zur Verfügung steht. Es ist der Sinn Christi, der uns durch den Heiligen Geist zugeteilt wird. Ich denke, das macht die Passage, die wir uns eben angesehen haben, sehr klar. Ich möchte euch noch eine praktische Anwendung dafür geben. Ich denke, ich habe deutlich gemacht, dass die Beratung der Dreieinigkeit primär ist. Sie ist der Ursprung von allem. Sie ist der Ursprung der Schöpfung. Die Entscheidung zu schaffen wurde in der Beratung der Dreieinigkeit getroffen. Die Entscheidung, die Menschheit zu erlösen, wurde in der Beratung der Dreieinigkeit getroffen. Die Entscheidung, Paulus zum Apostel zu machen, wurde in der Beratung der Dreieinigkeit getroffen. Es waren kollektive Entscheidungen. Deshalb finden wir das letztendlich gültige Muster, wie man etwas macht, in der Dreieinigkeit. Ich glaube, dass es ein allgemeines Prinzip ist, dass die Essenz des Evangeliums von seiner Funktion her darin besteht, das Leben Gottes auf die Erde zu projizieren. Das Evangelium in seiner Essenz ist eine Einladung der Dreieinigkeit, sich ihr anzuschließen. Ich denke, weil dies eine so verblüffende Aussage ist, muss ich sie anhand der Bibel stützen. Schlagen wir 1. Johannes 1, 1 bis 3 auf. Ich möchte mit dieser Bibelstelle meine eben getroffene Aussage stützen, dass das Evangelium in letzter Konsequenz eine Einladung an den Menschen ist, sich der Gemeinschaft der Dreieinigkeit anzuschließen. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist geoffenbart worden in Jesus. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Wir dürfen nie vergessen, dass das Evangelium eine historische Basis hat. Und auch darin unterscheidet es sich von allen anderen bedeutsamen Religionen, die ich kenne. Es ist nicht einfach nur ein religiöses oder philosophisches System. Nehmt beispielsweise den Islam oder den Buddhismus. Obwohl beide mit dem Leben eines bestimmten Lehrers im Zusammenhang stehen, haben sie keinen direkten Kontakt mit den Ereignissen der Geschichte. Doch das Christentum ist historisch. Es spricht von Dingen, die in der Menschheitsgeschichte geschehen. Es ist entweder wahr oder falsch, aber es ist nicht nur ein theoretisches System. Darin unterscheidet es sich völlig von diesen anderen Religionen. Es ist eine völlig andere Art. Darüber hinaus besteht eine der wichtigsten Beglaubigungen des Evangeliums darin, dass es konkrete Resultate in Leuten hervorruft, die es annehmen. Es ist also ein empirisch verifizierbarer Glaube. Du kannst dich dem Buddhismus anschließen und es ist nie wirklich überprüfbar. Dasselbe gilt für den Islam und verschiedene andere Religionen. Doch das Christentum ist eng an die menschliche Erfahrung und an die menschliche Geschichte geknüpft. Hier kann man kein Zaungast sein, es ist entweder wahr oder falsch. Entweder ist Jesus von den Toten auferstanden oder nicht. Aber es gibt kein Zwischending. Wenn er von den Toten auferstanden ist, dann ist das Ganze wahr. Wenn nicht, ist das Ganze falsch. Unser ganzer Glaube dreht sich um historische Fakten. Gott hatte keine Angst davor, ihn einem historischen Test zu unterziehen. Warum werden uns diese historischen Fakten präsentiert? Lesen wir hierzu noch einmal 1. Johannes 1, 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Warum wurde uns also der geschichtliche Bericht vorgelegt? Das ist der neutestamentliche Bericht. Warum haben uns die Apostel diesen historischen Bericht gegeben? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Der praktische Endzweck des Neuen Testaments und des Evangeliums besteht darin, den Menschen in die Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit hineinzubringen. Gott wird sich nicht ändern, aber er lädt uns ein, dass wir uns ihm anschließen. Er hat die Regeln der Gemeinschaft bereits festgelegt, sie ändern sich nicht. Aber wir sind dazu eingeladen, hineinzukommen, sie zu lernen und zu leben. In der Dreieinigkeit haben wir diese vollkommene Mischung aus Pluralität und Einheit. Ich hoffe, dass keiner unter uns ist, der irgendwelche theologischen Probleme damit hat. Das ist das Konzept, das, wie ich meine, der Heilige Geist der Gemeinde gegenüber betont, und wir finden es schwierig, es zu empfangen und anzuwenden. Ich selbst glaube, dass die letztendliche menschliche Autorität in der Gemeinde plural ist. Das ist in Übereinstimmung mit der Dreieinigkeit. Doch innerhalb dieser Pluralität glaube ich, dass es Prinzipien gibt, die nicht gleichmacherisch sind. Versteht ihr, was ich mit gleichmacherisch meine? Diese Gleichmacherei ist eines der Prinzipien unserer modernen Kultur. Alle sind gleich. Ich bin genauso gut wie mein Vater, ich bin genauso gut wie der Präsident. Ich sage nicht, dass irgendjemand besser ist als jemand anderer. Wir sind alle gleich, wir haben alle dieselbe Stimme, wir haben die Freiheit, diese Stimme für das abzugeben, was uns gerade passt. Dieser Geist ist tief in unserer modernen amerikanischen und europäischen Kultur verankert. Es ist nicht der Geist Gottes, ja, er widerspricht zutiefst den wichtigsten Prinzipien Gottes. Gott lenkt das Universum nicht wie eine Demokratie. Für einige Leute in der westlichen Welt ist es schon fast Ketzerei, wenn man so etwas sagt. Ich möchte dazu nur etwas anmerken. Ich habe 8 Jahre meines Lebens auf dem afrikanischen Kontinent zugebracht. Wenn Amerikaner über Afrika sprechen, insbesondere über Südafrika, gehen sie alle davon aus, dass Gerechtigkeit und Demokratie synonym sind, aber das sind sie eben nicht. Es ist möglich, eine sehr gerechte Regierung zu haben, die nicht demokratisch ist. Und wenn man es sich genau betrachtet, gibt es gar keine funktionierenden Demokratien in Afrika. Vielleicht ist Kenia diesem Ziel näher gekommen als andere Länder. Das ganze westliche Bild von Afrika wird jedenfalls von einem völlig falschen Verständnis beeinträchtigt. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt nur sehr wenige Länder, in denen Demokratie jemals wirklich funktioniert hat, und es werden immer weniger. Ich weiß nicht, ob die USA immer noch auf dieser Liste zu finden sind. Ich persönlich habe den Eindruck, dass Demokratie eine bestimmte Art Persönlichkeit und Charakter erfordert, die in den vergangenen Jahrzehnten systematisch untergraben und ausgehöhlt worden sind. Dies hat zur Folge, dass Demokratie im Prinzip ihre Wirksamkeit verliert. Das ist nur meine Meinung. Ich sage das, weil ich glaube, dass wir erkennen müssen, dass wir von etwas sprechen, das sich grundlegend von alledem unterscheidet, was uns unsere zeitgenössische Kultur eintrichtern möchte. Was ist das Muster innerhalb der Dreieinigkeit? Es ist Einheit, ohne Gleichmacherei. Es gilt nicht das Prinzip, alle sind gleich. Jesus sagte, ich und mein Vater sind eins, aber er sagte auch, mein Vater ist größer als ich. Innerhalb der Einheit gibt es eine Unterscheidung, die nicht alle auf dieselbe Ebene positioniert. Wie ich es sehe, und ich halte das für eine elementare Wahrheit, von der ich nicht behaupten würde, dass ich in der Lage sei, sie voll und ganz zu analysieren, habe ich das zufällig vor etwa 10 oder 12 Jahren begriffen. Ich hörte mich sagen, und das ist mir schon oft passiert, und ich dachte, was habe ich denn da gesagt und wo führt das hin, und mir war etwas bange. Zwei Brüder hörten, wie ich es sagte, beide klinkten sich schneller darin ein als ich selbst. Jeder Prediger erkennt, dass man beim Predigen Dinge sagt, die wahr sind, aber die man nicht versteht. Ich war so froh, dass ich in Andrew Murrays Schriften einmal las, wie er zu seiner Tochter sagte, du darfst nicht vergessen, dass ich in meinen Büchern Wahrheiten wiedergebe, an denen ich selbst noch nicht angekommen bin. Ich denke, dass man im Grunde beim Predigen sich selbst voraus ist. Ich weiß von John Wesley, dass er, als er mit der Wahrheit ihrer Wiedergeburt und dem Zeugnis des Geistes konfrontiert war, beschloss, darüber zu predigen, bevor er es selbst erlebt hatte. Als er es predigte, machte er selbst dann die Erfahrung. Ein Prediger ist deshalb kein Heuchler, wenn er sich selbst in seiner Predigt voraus ist. Wenn ich davon überzeugt bin, dass etwas in der Bibel ist und der Heilige Geist meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, dann werde ich es sagen, weil ich der Bibel glaube. Wenn ich mich selbst darauf beschränken müsste, nur das zu sagen, was ich voll und ganz verstehe, hätte ich nicht viel zu sagen. Deshalb sage ich Folgendes. Ich sehe in der Dreieinigkeit, und ich denke, dass wir es an diesem Punkt fast schon mit finaler Wahrheit zu tun haben, drei ewige Prinzipien, die in der richtigen Reihenfolge betrachtet werden müssen. Erstens Vaterschaft, zweitens Hauptsein, drittens Gemeinschaft. Wir haben bereits festgehalten, dass die Dreieinigkeit Gemeinschaft hat, weil wir in die Gemeinschaft von Vater und Sohn hinein eingeladen worden sind. Aber wenn ihr meint oder wenn wir meinen, Gemeinschaft bedeutet, dass alle auf derselben Ebene stehen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, preis dem Herrn, Bruder, dann wäre das eine völlig unbiblische Sicht von Gemeinschaft. Gemeinschaft funktioniert so nicht. Vor etlichen Jahren hielt ich einmal in einer Stadt an einem Sonntagvormittag eine Predigt in einer Pfingstgemeinde. Es war eine recht gute Predigt. Am Ende des Gottesdienstes konnte man wirklich die Gegenwart Gottes spüren und der Pastor stand auf und sagte in aller Aufrichtigkeit, geht bitte jetzt nicht gleich nach Hause zum Mittagessen, bleibt noch und habt Gemeinschaft, schüttelt jemandem die Hand. Ich dachte, du meine Güte, das soll Gemeinschaft sein, ein paar Hände schütteln, bevor man nach Hause geht zum Mittagessen. Ich dachte, das Volk Gottes lebt wirklich auf Sparflamme. Wenn du Gleichmacherei möchtest, dann sieht es in etwa so aus, ein paar Leuten die Hände schütteln, ein paar Leuten auf die Schulter klopfen und sagen, preis dem Herrn, Bruder, schön, dass du da bist, bis zum nächsten Sonntag. Dann gehst du nach Hause und tust dein Ding. Das ist keine Gemeinschaft. Gemeinschaft hängt von den beiden Prinzipien ab, die da vorkommen. Vaterschaft, und das ist wirklich das elementare Prinzip des Universums. Hinter allem im Universum steht Gott, der Vater. Und wieder machen wir einen kleinen Abstecher in die Philosophie. Vielleicht die größte Frage, mit der sich die Philosophie beschäftigt, lautet, was ist die primäre Ursache? Oder wie hat alles angefangen? Und wiederum wurden und werden unendlich viele verschiedene Antworten auf diese Frage angeboten. Die Antwort der Bibel ist sehr einfach. Es hat alles mit dem Vater begonnen. Hinter allem im Universum steht unser Vater Gott. Wenn du das glaubst, solltest du eine Art Mensch sein, die sich von Ungläubigen unterscheidet. Denn dadurch bekommst du zwei Dinge, die die ungläubige Welt normalerweise nicht hat, nämlich Identität und Sicherheit. Aus der Vaterschaft heraus kommt das Hauptsein. Wo Vaterschaft und das Haupt intakt sind, kann man Gemeinschaft haben. Paulus sagte, Gott ist das Haupt Christi. Gott, der Vater, hat Autorität über Jesus Christus, den Sohn. Wie ich es verstehe, ordnet sich der Heilige Geist beiden unter. Der Vater und der Sohn senden gemeinsam den Geist, damit er sie repräsentiert. Es ist eine uralte theologische Diskussion, über die sich die Ostkirche und die Westkirche entzweit haben, ob es nun heißt der Vater und der Sohn oder andersherum, aber darauf werden wir jetzt nicht eingehen. Ich sage nur, dass es innerhalb der Dreieinigkeit Unterordnung und eine Haltung der Unterordnung gibt. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter, der Geist ordnet sich dem Vater und dem Sohn unter, und dennoch sind alle Gott und alle eins. Ich weiß, dass mich das nicht verwirrt. Ich bin mir sicher, dass ich es nicht ganz verstehe, aber ich finde es nicht schwierig, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde es nur anders. Es ist nicht so, wie die Dinge auf Erden sind, aber es ist in Ordnung. Das ist für mich keine Enttäuschung und das verwirrt mich auch nicht. Ich möchte nun zur praktischen Anwendung kommen. Wir haben einen langen Vorlauf gehabt, aber jetzt wollen wir es versuchen. Wenn wir die Beratung der Dreieinigkeit in unseren Beratungen auf Erden in Pluralität reproduzieren wollen, müssen wir vor allem anderen völlig vom Heiligen Geist abhängig sein, wenn wir die Beratung Gottes empfangen wollen. Es gibt keine andere Quelle. Du kannst dich an einen Tisch setzen und theoretisieren und argumentieren und debattieren, aber ohne den Heiligen Geist kommst du nirgendwo hin. Und um die Beratung des Heiligen Geistes zu empfangen, müssen wir uns in einer Art und Weise verhalten, die den Heiligen Geist anzieht. In einer Art und Weise, die ihm keinen Anstoß bietet, sondern ihm gefällt. Um das zu tun, brauchen wir die richtigen Beziehungen zueinander. Der Heilige Geist kommt, wenn wir die richtigen Beziehungen haben, und bleibt weg, wenn wir sie nicht haben. Der Schlüssel zu effektiver, kollektiver Leiterschaft sind richtige Beziehungen innerhalb der Leiterschaft. Richtige Beziehungen werden das reproduzieren, was in der Dreieinigkeit ist: Vaterschaft, Hauptsein und Gemeinschaft. Ich glaube, dass es überall dort, wo Gott eine Familie schafft, einen Vater geben muss. Ich kann das allein schon linguistisch erklären. Das Wort, das in Epheser 3, 14 und 15 für Familie verwendet wird, ist eine Ableitung von dem Wort Vater. Vater heißt Pater, Familie heißt Patria. Kein Vater, keine Familie. Ich denke, dass wir ungeachtet aller Propaganda, die wir hören, wissen, dass diese auf Erden Gültigkeit hat. Kein Vater, keine Familie. Und wo der Vater die Familie im Stich lässt, fällt diese mehr oder weniger auseinander. Wir beschäftigen uns hier mit einem kniffligen Thema und ich möchte nicht sagen, was die Leute dazu veranlassen könnte, extrem zu werden oder etwas aus dem Boden zu stampfen. Ich denke, die Essenz dessen, wonach wir suchen, besteht darin, Vaterschaft zu erkennen. Und zu erkennen, dass aus Vaterschaft die Funktion des Haupts hervorkommt und dass wir dort, wo Vaterschaft und das Haupt richtig funktionieren, Gemeinschaft haben werden. Unsere Beziehungen werden so sein, dass der Heilige Geist angezogen werden wird und er wird uns die Beratung Gottes eröffnen. Ich sage also, dass du, um Erfolg zu haben, deine dir zugeteilte Funktion finden musst. Du musst in der richtigen Beziehung zu den anderen Leitern stehen, die in der Beratung sind, deren Teil du bist. Ich würde sagen, dass es in diesem Zusammenhang ein oder zwei Schlüsselworte gibt. Eines davon wäre die Furcht des Herrn. Das ist vielleicht das biblischste. Die Beratung des Herrn ist für jene, die ihn fürchten, im Sinne von hochachten und ehren. Scheut euch nicht vor dem Wort Gottesfurcht. Es gibt eine englischsprachige Kassette von mir mit dem Titel The Heart Perfect Before God. Und darin geht es wirklich um die Furcht des Herrn. Wenn du die Bibel dahingehend studierst, was sie über die Furcht des Herrn zu sagen hat und die Dinge, die daraus erwachsen, dann wirst du die Furcht des Herrn begehren. Ich kenne nämlich nichts anderes, worauf solche gewaltigen Segnungen verheißen sind, als die Furcht des Herrn. Es heißt beispielsweise, die Furcht des Herrn gereicht zum Leben und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Bösen. Was will man mehr? Das ist nur eine von etwa 10 großartigen Verheißungen Gottes, die mit der Furcht des Herrn verknüpft sind. Ich glaube wirklich, wenn ich biblisch sein möchte, dann ist das der Schlüssel, um im Rat Gottes zu wirken. Und das ist auch der Schlüssel, um ein Verständnis vom Bund Gottes zu bekommen. Ich glaube nicht, dass der natürliche Verstand des Menschen begreifen kann, was ein Bund ist. Ich weiß es, ich habe es versucht, aber dieses Unterfangen wurde vereitelt. Charles Simpson sagte einmal, er habe versucht, über den Bund zu predigen und jedes Mal ging etwas mit der Kassette schief. Dann erkannte er, dass Gott etwas mit der Kassette schiefgehen ließ, weil er nichts zu sagen hatte. Wie gnädig der Herr doch ist, unsere Fehler zu tilgen. Wir können das nur durch Offenbarung begreifen. Die Offenbarung wird jenen zuteil, die die Anforderung an den Charakter erfüllen, und das ist die Furcht des Herrn. Hand in Hand mit der Furcht des Herrn geht eine Haltung zueinander. Schlagen wir Epheser 5,21 auf, wo es heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Furcht Christi bewegt uns also dazu, dass wir uns einander unterordnen. Ich glaube, das ist der andere Schlüssel, um die Beratung Gottes freizusetzen, nämlich sich einander unterzuordnen. Ich möchte gegen Ende noch hinzufügen, dass das, was ich hier sage, gefährlich ist. Ich möchte euch warnen. Das hier ist entweder sehr gut oder sehr schlecht. Ich würde sagen, du solltest nicht damit herumspielen, wenn du nicht bereit bist, die Bedingungen zu erfüllen. Sei einfach glücklich in deiner Gemeinde, spiel deine Sonntagsschulspiele und heb dein Opfer ein für die Missionare. Aber steig nicht in das hier ein, wenn du nicht das Herz dafür hast, es durchzuziehen und wenn du nicht bereit bist, das Leid auf dich zu nehmen, das schier unweigerlich damit einhergehen wird. Im natürlichen Bereich kommt man um Vaterschaft nicht herum. Wenn du eine Familie haben möchtest, dann brauchst du einen Vater. In gewisser Weise ist der Vater der Schlüssel zur Familie. Und wenn der Vater versagt, ist die ganze Familie ein einziger Schlamassel. Dem kann man sich nicht entziehen. Du sagst vielleicht, es sei nicht fair von Gott, es so zu arrangieren, dass die ganze Familie davon abhängt, dass Vaterschaft intakt ist. Ich kann nur sagen, was Gott selbst sagt. Möchtest du statt ihm das Universum lenken? Die Dinge sind einfach so arrangiert worden, weil sie so arrangiert worden sind. Es liegt nicht in unserer Macht, das zu ändern. Es gibt viele zweitbeste Lösungen, wenn der Vater versagt, aber es gibt keinen echten Ersatz. Zweifellos sind unter uns Leute, die wissen, was es heißt, einer Familie anzugehören, deren Vater versagt hat, und ich habe großes Mitgefühl und Sympathie für sie. Leider gibt es Millionen solcher Familien in der westlichen Welt, und das ist vielleicht auch das elementare Problem der Vereinigten Staaten. Ich möchte noch etwas in prophetischer Weise zu diesem Thema sagen und dabei noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass dasselbe auch in der geistlichen Welt gilt. Ich glaube, wenn du eine Familie haben möchtest, dann musst du einen Vater anerkennen. Aber wenn der Vater versagt, wird das Ganze ein entsetzlicher Schlamassel. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, du musst einfach durch. Du kannst nicht sagen, weil der Vater versagt, werden wir es nie wieder so machen. Das wäre genauso unrealistisch, wie wenn du im natürlichen Bereich sagen würdest, wir werden eine Familie ohne Vater haben. Versuch es. Ich kenne keine Möglichkeit, wie das gelingen kann. Du kannst den Vater verunehren, du kannst einen Vater haben, der weit weg wohnt, aber irgendwo brauchst du so oder so einen Vater. Ich glaube, was so offensichtlich wahr in der natürlichen Welt ist, ist nicht weniger wahr in der geistlichen Welt. Noch etwas dazu. Ich würde sagen, dass es eine ausgesprochen bösartige geistliche Macht gibt, die gegen natürliche und geistliche Vaterschaft kämpft. Es ist Zauberei. Das eigentliche satanische Ziel von Zauberei besteht darin, Männer zu entmännlichen und Vaterschaft zu zerstören. Ich würde sagen, dass es viele christliche Aktivitäten gibt, die dem Teufel überhaupt keinen Schrecken einjagen. Damit gewinnt man vielleicht einzelne Personen für Christus, aber man fügt damit dem Reich Satans keinen größeren Schaden zu. Ich denke, dass es einige christliche Aktivitäten gibt, die der Teufel gerne fördern möchte. Ich war erst vor kurzem in einer Situation, in der eine sehr große Gemeinde sehr rasch aufgebaut wurde und spektakuläre Erfolge und großes Wachstum hatte. Doch der Mann, den Gott gebrauchte, hatte ein tiefes inneres persönliches Problem und als alles auf dem Höhepunkt war, brach das Problem aus und ich würde sagen, die Blase platzte. Ich denke, es ist durchaus möglich, dass aus dieser ganzen Situation letztendlich mehr Schaden als Nutzen für das Reich Gottes entstehen wird. Der Teufel hatte keinen Grund, den Erfolg dieses Werkes zu behindern, denn letztendlich arbeitete es ja für ihn. Ich denke, es gibt viele Aktivitäten im Reich Gottes, deren Erfolg der Teufel gerne sehen möchte, weil er weiß, dass sie früher oder später zusammenbrechen werden. Und wenn sie zusammenbrechen, wird der Sieg für ihn größer sein als der Sieg für Christus. Ich sage euch, es gibt etwas, das der Teufel fürchtet, nämlich den Mann, der regiert. Dagegen wird er ankämpfen. Schlagen wir einmal kurz Offenbarung 12,1-5 auf. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den 3. Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen, und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Ich möchte nicht die exakte Anwendung interpretieren, sondern nur auf das Prinzip hinweisen. Wogegen richtet sich der Teufel in erster Linie? Gegen die Geburt eines Mannes, der regieren wird. Ich glaube, das ist das oberste Ziel des Teufels in seinem Kampf gegen die Gemeinde, nämlich zu verhindern, dass ein Mann geboren wird, der regieren wird. Gehen wir kurz einmal ans Ende des Alten Testaments, Malachi 3,23 und 24. Wiederum möchte ich nicht versuchen, diese Prophetie in all ihren Verästelungen zu interpretieren, obwohl ich glaube, dass das, was Jesus sagte, sich erst noch erfüllen muss. Elia wird wirklich zuerst kommen und alle Dinge wiederherstellen, aber das ist nicht genau das, worauf ich hier abziele. Der Text lautet: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das ist offensichtlich eine Situation kurz vor Ende des Zeitalters, vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Gott muss einen speziellen Diener schicken, um eine spezielle Aufgabe zu erfüllen. Dieser Diener ist Elia, wie auch immer man das interpretieren möchte, das ist jetzt nicht so wichtig. Was ist seine Aufgabe? Die Versöhnung der Väter mit ihren Kindern. Gott sagt, solange dieser Dienst nicht erfüllt ist, hat er keine andere Wahl, als die Erde mit einem Bann oder Fluch zu schlagen. Wir verstehen also, dass diese Situation zwischen Vätern und Kindern unweigerlich einen Fluch nach sich ziehen wird, wenn sie nicht geregelt wird. Das weist für mich darauf hin, dass das große soziale Problem am Ende dieses Zeitalters gestörte, zerbrochene Familien sein werden, in denen die Väter keine richtige Beziehung zu ihren Kindern haben. Ich denke, wir können sagen, dass dies in vielerlei Weise jetzt schon sehr häufig der Fall ist. Es scheint, dass der Herr die vorrangige Verantwortung den Vätern überträgt und nicht den Kindern. Er wird die Herzen der Väter zu den Kindern umkehren lassen und dann die Kinder zu den Vätern. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. In gewisser Weise ist Elia das Ass Gottes. Wenn er Elia einmal ausgespielt hat, gibt es nicht mehr viel, was ausgespielt werden kann. Und es ist auch nicht mehr viel erforderlich. Das letzte Mal, als Elia erschien, brachte er die gewaltigsten Resultate hervor. Er rief Feuer vom Himmel, tötete alle falschen Propheten, und vor ihm warf sich ganz Israel aufs Angesicht und sagte: Der Herr ist Gott. Vermutlich hat es mit Ausnahme von Mose noch nie einen Mann gegeben, der im Dienst Gottes einen größeren individuellen Erfolg hatte als Elia. Aber es gab eine Wurzel, ein Problem in Israel zu jener Zeit, das größer war als die falschen Propheten und der Abfall Israels. Es war ein Problem, mit dem sich sogar Elia schwer tat. Es war Isabel. Wofür steht Isabel? Für Zauberei. Wir müssen dieser Realität ins Auge schauen. Es war für mich eine erschreckende Offenbarung, als ich sie das erste Mal bekam. Selbst Elia lief vor Isabel weg. Als ich mit derselben Macht konfrontiert war, die Isabel repräsentierte, machte ich erstmal eine Bestandsaufnahme. Ich hielt inne und fragte mich, bin ich bereit, da durchzugehen? Der einzige Grund, warum ich durchgegangen bin, war der, dass ich einfach den Herrn fürchtete, denn der Herr hatte mir den speziellen, konkreten Auftrag gegeben, es zu tun. Wenn ich die Wahl habe, ob ich dem Herrn missfallen will oder Isabel, dann will ich lieber Isabel missfallen, und ich denke, das ist mir auch gelungen. Ich sage damit Folgendes und leite daraus ein Prinzip ab. Wenn Elia die Bühne betritt, dann weiß man, wo das Problem liegt. Es ist Isabel. Elia ist Gottes Antwort auf Isabel. Wenn man also jetzt in der Endzeit diesen Zusammenbruch des Familienlebens sieht und erlebt, wie Männer immer unmännlicher werden und Väter versagen, dann kann man nach der zentralen geistlichen Ursache fragen, und es ist Isabel oder Zauberei. Das ist, wie ich meine, die Wahrheit über unsere Situation heute. Ich setze das mit dem, was ich gesagt habe, in Beziehung. Denn wenn das, was ich über die Beratung Gottes gesagt habe, korrekt und biblisch ist, dann hängt es von einer funktionierenden Vaterschaft ab. Und die Freisetzung von Zauberei ist die Waffe des Teufels, mit der er dies verhindern möchte. Dadurch werden, wie ich meine, zwei Dinge offenbar. Es sollte unser Ziel sein, soweit wir es als Menschen können, auf Erden, in der Gemeinde, die Beratung der Dreieinigkeit mit Vaterschaft, Hauptsein und Gemeinschaft zu reproduzieren. Und als zweites wird klar, um das zu erreichen, werden wir einen Kampf gegen Zauberei führen müssen. Das ist das Hindernis. Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber für mich ist es genau so. Ich muss auch keine Bibelstellen verdrehen, um zu erkennen, dass dies exakt unsere heutige Situation ist. Die praktische Anwendung für euch Männer, die ihr Leiter seid, ist folgende. Es sollte euer Ziel als Leiter sein, euren Platz in einer Beratung bzw. einem Rat von Leitern zu finden, der nach dem Modell der Dreieinigkeit agiert. Amen.